Es ist wieder soweit. Das Abenteuer Promotion geht heute in die dritte Runde. In diesem gleichnamigen Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg begleiten wir den nächsten Helden ein Stück des Wegs auf seiner Forschungsreise. Schön, dass Sie und ihr an den Hörgeräten ebenfalls dabei seid. Ich bin Eva Tritschler. Und ich bin schon ganz gespannt auf meinen heutigen Gast, denn es geht in unserem Gespräch vor allem um seine Motivation. Er hat zunächst angewandte Psychologie studiert. Wo war das nochmal? Sag mal schnell.
An der Hochschule Fresenius in München.
Ja, genau. Und hat danach erstmal gut 2 Jahre gearbeitet. Bis hierher eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber er lebt nach eigener Aussage klimapositiv und steht damit auch den sogenannten CO2-Helden nahe. Herzlich willkommen, Ben Lenk-Ostendorf.
Hallo Eva.
Ben, du lebst als CO2-Held in München. Wenn es derzeit keine Einschränkungen durch Corona gäbe, wärst du dann überhaupt für den Podcast hierher ins Rheinland gekommen?
Also grundsätzlich total gerne, aber es gibt durchaus auch andere Wege, wie man sich bewegen kann.
Du wärst dann vielleicht einfach mit dem Fahrrad gekommen.
Es freut mich, dass du mich für so sportlich hältst, aber wahrscheinlich eher mit dem Zug oder virtuell. Wir sehen ja alle, dass es gut funktionieren kann.
Das war schon mal eine klare Ansage und das führt mich aber auch gleich zum nächsten Punkt. Du schreibst deine Doktorarbeit in Wirtschaftspsychologie. Was hat das mit dem Klima zu tun? Als Klimaretter gelten doch in der Regel Ingenieure, Naturwissenschaftler. Wo siehst du dann den Zusammenhang?
Also grundsätzlich ist es so, beim Klimawandel, wir kennen das Problem mittlerweile sehr gut. Das heißt, die Naturwissenschaften haben da sehr solide Arbeit geleistet. Wir wissen, warum es passiert. Wir wissen, wie es passiert. Wir haben schon die nötigen Mittel, um den Klimawandel aufzuhalten. Und von daher ist es jetzt eher die Frage, wie schaffen wir es, dass wir alles so umkrempeln, dass wir den Klimawandel aufhalten können?
Und das planst du mit deiner
Also
Promotionsarbeit?
vielleicht nicht ganz Deutschland umkrempeln, aber auf jeden Fall meinen Startstein dafür legen, dass ich einzelne Leute ansprechen kann und die quasi zu kleinen Klimahelden machen.
Dein Thema lautet Play Science. Es gibt natürlich noch einen weiteren Zusatz. Was genau machst du? Möglichst kurz. Das klingt irgendwie nach Gamification,
Das klingt
oder?
fast so, als hättest du dich informiert. Sehr gut.
Ja.
Genau, es geht um Gamification. Ich hab das schon ziemlich lange als Thema. Gamification ist eine Art und Weise, wie man Leute motivieren kann.
Wozu zu motivieren?
Also in meiner derzeitigen App geht es darum, also in meinem Forschungsprojekt, dass ich die Leute zu kleinen Handlungen motiviere, sei es einfach mal den Stromanbieter zu wechseln, bis hin zu politischen Aktionen, bis hin zu firmenbezogenen Aktionen. Also dass man in der Firma sitzt und sagt, okay, wir raufen uns jetzt mal zusammen und schauen, wie wir unsere Firma klimaneutral bekommen.
Ich habe jetzt gehört, also du hast eine App gebaut, guckst, wie Leute das testen oder wie das Leute benutzen und schreibst dazu eine Studie. Wie geht
Genau.
das?
Also so ein Promotionsprojekt ist natürlich immer chaotisch. Man fängt erstmal irgendwo an und schaut dann, wie es weitergeht. Und dann kommt man ins Planen und dann wird es meistens eine strukturiertere Geschichte draus. Bei mir ist es so, ja, meistens.
Meistens.
Bei mir ist es so, ich versuche drei Aspekte mit meinen Studien anzugehen. Das heißt, ich habe drei Studien, die ich für meine Promotion mache. Die erste Sache, die ich angehen möchte, ist, wie verhalten sich Menschen? Darum habe ich jetzt eine App gebastelt, die ich dann erforsche, wo ich versuche, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Mit eben Gamification. Und dann, die nächsten beiden Studien sind so geplant, dass ich dann das Wissen der Menschen um den Klimawandel erhöhe. Und dann mit der finalen Studie, dass ich dann untersuche, wie kann ich denn emotional die Leute mehr positiv gegenüber dem Kampf gegen den Klimawandel werden lassen.
Ich möchte da nochmal einen Schritt zurückgehen. Bevor du jetzt wirklich anfangen konntest, musstest du ja erstmal ein bisschen suchen. Wir haben ja gehört, du hast erst nach dem ersten Studium ein bisschen gearbeitet. Du hast in München studiert. Die Ruhr-Universität Bochum ist Partner für dein Promotionsvorhaben. Und deine Doktormutter ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ist dann irgendwie eine Konstellation, die nicht unbedingt auf der Hand liegt. Wie kam das zustande?
Also grundsätzlich war ich immer schon, dass ich sagen wollte, ich will was machen und ich will irgendwie etwas produzieren oder irgendwas dann in der Hand halten. Darum habe ich mich erstmal fürs Arbeiten entschieden. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich sehr viel Spaß auch daran habe, die Dinge besser zu verstehen oder zu erforschen, die ich tue. Und das bedeutet, dass ich irgendwann dann gemerkt habe, okay, ich möchte auch noch promovieren und ich möchte aber trotzdem irgendwas erschaffen und irgendwie arbeiten. Also habe ich so gemacht, ich habe mir angesehen, wer kümmert sich denn in Deutschland um Gamification? Gibt es da jemanden? Oder gibt es Leute, die sich sehr gut mit Motivationsforschung auskennen? Und genau, dann habe ich gesucht, habe dann die Deutsche Gesellschaft für positiv-psychologische Forschung kennengelernt, wo meine...
Deutsche Gesellschaft für positiv-psychologische
DGPPF, Forschung? DGPPF, ja. Wahnsinnig schwierig auszusprechen. Okay. Genau, und dann habe ich mir schon da angesehen, okay, wer ist denn auf dieser Konferenz? Und damals sollte es auch noch um Depressionsprävention gehen. Darum hat das für mich sehr gut gepasst. Und da habe ich mit meinen jetzigen Doktormüttern das erste Gespräch gehabt und habe ihnen erstmal von meiner großen Idee erklärt. Und meine Doktormütter waren dann mutig genug zu sagen, okay, du darfst bei uns extern promovieren. Wir unterstützen dein Projekt. Und so kam das zustande.
Das heißt, du hast auch erstmal ein anderes Thema gehabt am Anfang und dann hat sich das eigentlich ziemlich krass geändert, ne?
Genau.
Hattest du da schon angefangen oder hat sich das dann zu dem anderen Thema mit Klimawandel entwickelt, als du noch relativ weit am Anfang warst?
Das ist eine gute Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil es alles so ineinander verschwimmt. Ich habe, während ich gearbeitet habe, schon einen Tag für Forschung verwendet und da habe ich mir die ersten Gedanken gemacht und als ich meinen Doktormüttern das gepitcht habe, da sollte es aber noch um Depressionen gehen. Das Schöne an meinem Thema ist, es geht im wissenschaftlichen Teil um Gamification. Das heißt, wie motiviere ich Leute zu Dingen? Aber die Dinge kann ich mir aussuchen. Das heißt, ich konnte von der Depression, konnte ich dann den inhaltlichen Fokus wechseln auf den Klimawandel. Ohne
Suche Depression ersetze durch Klimawandel.
Ja, genau. Und das ist auch irgendwie so, also wie du es zusammengefasst hast, das war der Verlauf, wie es mir ging dabei, weil ich habe erst Depressionen und ich brenne für das Thema, weil ich denke, Depression könnte so viel besser behandelt werden in Deutschland. Aber irgendwann stand ich wirklich da und ich hatte Dokus über den Klimawandel gesehen. Und da habe ich für mich festgestellt, ich kann jetzt an Depressionsprävention, Depressionstherapie forschen, aber der Klimawandel, dieser Gedanke vom Klimawandel sitzt mir so sehr im Nacken, dass ich mich auf fast nichts anderes konzentrieren kann. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht muss ich den Aspekt meiner Promotion ändern.
Wie würdest du das sehen? Ist das mutig, so ein Thema zu ändern oder muss man das machen, wenn man das Gefühl hat, wirklich, also ich habe ein besseres Thema, erfordert das Mut?
Also ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ich habe den großen Vorteil, dass ich extern promoviere. Da ist der große Vorteil, ich bin an keinem Lehrstuhl gebunden. Ich habe keine Zeitverträge, die auslaufen. Ich habe keine großen Begrenzungen, wie thematisch das eng am Lehrstuhl sein muss. Das heißt, ich habe durchaus den Spielraum gehabt zu sagen, ich mache diese Promotion aus Leidenschaft. Ich bin nicht vollständig darauf angewiesen. Ich will jetzt keine große wissenschaftliche Karriere an diesem Lehrstuhl machen, sondern das heißt, das ist mein Leidenschaftsthema. Und für mich war es der einzig gangbare Weg, weil ich diesen Gedanken vom Klimawandel so sehr im Kopf hatte, dass ich mich eh schon erstens so viel damit beschäftigt habe und zweitens mir es wirklich schwer gefallen wäre, dann noch an anderen Projekten groß zu arbeiten. Für mich war es eher eine logische Konsequenz daraus, dass ich sage, mir ist der Klimawandel wichtig, ich fühle mich so, als muss ich da eingreifen, irgendwas tun und darum habe ich es gemacht.
Aber da muss ich gleich einhaken. Du hast gesagt, du bist eben nicht gebunden an Lehrstuhl etc. Wie finanzierst du dich?
Also Finanzierung ist natürlich eine Frage, aber um ehrlich zu sein, ich bin ein weißer Mann, der auch einen soliden finanziellen Background von Eltern hat. Aber ich habe, wie gesagt, auch gearbeitet. Ich habe da sehr viel Geld verdient.
Das Rücklagen
genau,
gebildet.
Als CTO, auch. Ich habe so gut wie nichts ausgegeben, weil mir schon klar war, irgendwann will ich promovieren. Und genau, derzeit ist es so, ich habe meine Position aufgegeben, weil ich hatte da 2,5, 3 Jahre gearbeitet, hatte mir diese Rücklagen gebildet und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte meine Promotion...
Jetzt oder nie.
Genau, ich möchte es jetzt durchziehen. Ich nehme jetzt ein Jahr Zeit und entweder klappt es dann, dann bin ich durch, oder es klappt nicht, dann suche ich mir noch einen Nebenerwerb, wie ich das weiterfinanzieren kann.
Komme ich ein bisschen auf ein abseitiges Thema, ist nicht nur Promotion, aber es führt letztendlich auch zu aus dem heraus, was du gesagt hast. Welche Rolle spielt Improvisieren in deinem Leben?
Vielen Dank für diese Frage. Aber was du natürlich weißt, ist, dass ich Impro-Theater spiele.
Ja, aber letztendlich ja auch das Umschwenken, den Job aufzugeben, das Thema zu wechseln, die Freiheiten zu nehmen, das hat ja schon was auch mit Improvisieren zu tun oder mit dem Gefühl, das zu können.
Absolut.
Das zu wollen.
Also ich habe vor 4 oder 5 Jahren angefangen, Impro-Theater zu spielen und das hat mit mir auch was gemacht. Beim Impro-Theater ist es so, man will ja eine gute Geschichte machen. Also, man begibt sich in Situationen auf der Bühne, wo das Risiko einfach hoch ist, weil das ist spannend. Und das ist so abseits von der Denke, die man normalerweise im Alltag hat, dass man sagt so, was, wenn es schief geht und so. Und das heißt, diese Risikoakzeptanz, die lernt man da auf der Bühne. Natürlich spielt man es nur, aber irgendwann merkt man auch im echten Leben, ja, also die bessere Geschichte wäre es jetzt, wenn ich es mache.
Eine ganz Zwischenfrage, stehst du allein oder mit Leuten
auf der Bühne? Ich stehe mit Leuten auf der Bühne.
Okay, und dann kommt Zuruf vom
genau,
Publikum.
Genau, also je nachdem, wir haben ganz verschiedene Formate, aber unser Liebling ist eigentlich, wir stehen 2 Stunden lang zu 4 oder 5 auf der Bühne und spielen ein komplettes Theaterstück, ohne dass wir wissen, wo es lang geht oder was wir genau tun an dem Abend. Und das Publikum sagt zum Beispiel, ja, wir finden mal wieder Bagger ganz gut. Bagger ist so ein Standardthema, Kettensäge auch sehr beliebt. Mach doch mal was mit Bagger und Kettensäge. Und dann steht man als Akademiker sagt und hat so im Kopf, habe ich noch nie mit gearbeitet, wird eine gute Geschichte. Und dann spielt man einfach drauf los.
Und aber die Ideen oder die Veränderungen kommen aber auch aus eurer Gruppe, aus eurer Theatergruppe heraus. Dass einer es in den Kopf kriegt und irgendwas einführt, womit die anderen auch nicht
gerechnet haben. Genau, es ist wie im echten Leben. Es kommt viel Input von allen möglichen Seiten, von Mitspielern, vom Publikum, vom Moderator. Und was wir auch immer wieder lernen beim Improvisieren ist zu sagen, ja und. Das heißt, nicht alles abblocken, was da auf einen zukommt, sondern sagen, okay.
Also nicht ja, aber, sondern ja und.
Also es ist jetzt so, cool, was mache ich jetzt damit? Und dann macht man halt einfach.
Hilft dir das bei der Promotion auch?
Also wie ich schon gesagt habe, ich entwickle Software für meine Promotion, was eh schon ziemlich aufwendig ist. Und wäre ich nicht so spontan, dann wäre das sicher ziemlich problematisch. Ich habe denjenigen kennengelernt, der jetzt für mich die Apps entwickelt, IT-technisch. Den habe ich kennengelernt, weil ich im Zug mit einer Kollegin ganz laut über mein Projekt geredet habe und erzählt, wie toll das ist und wie großartig. Und ich hatte das große Glück, dass Thorsten mir gegenüber saß im Abteil und meinte so, ach du übrigens, ich studiere gerade IT im Master, klingt nach einem sehr spannenden Projekt. Hättest du nicht Lust, dass wir da kooperieren? Und ich so, ja. Und? Finde ich gut.
Macht er das jetzt als seine Masterarbeit? Oder macht er
Nein,
das so nebenbei?
Er macht es ehrenamtlich nebenbei. Ich bin ihm zutiefst dankbar dafür, dass er sich dafür einsetzt.
Wo sitzt der denn? In welcher
Stadt? Man weiß nie so ganz, wo Thorsten ist. Aber darum mag ich ihn auch.
Klingt auch sehr nach Improvisation. Wird eine runde Sache, glaube ich. Hast du eigentlich schon Ziele für die Zeit nach der Promotion? Oder... eher so improvisationsmäßig, ich lasse das alles mal auf mich zukommen.
Wie also Ziele habe ich. Was ich beruflich machen möchte, da sage ich, es ist fast egal, was ich mache. Es ist mir weniger egal, wie ich es mache, weil ich möchte es relativ gut machen. Aber ich möchte vor allen Dingen wissen, warum ich es mache. Denn ich habe gemerkt in der Promotion, Klimawandel ist mein Thema. Ich möchte so viel Impact wie möglich beim Kampf gegen den Klimawandel haben. Und jede Position, die mir das bieten kann, werde ich annehmen. Sei das politisch, sei das, dass ich ein Startup gründe, sei es, dass ich weiter wissenschaftlich arbeite. Es ist mir relativ egal, solange ich den Impact haben kann, den ich möchte.
Was bedeutet dann dieses Thema Klima, was bedeutet das für dich im Alltag?
Also für mich ist es so, also so 11 Tonnen CO2 im Jahr stoßen wir durchschnittlich aus. Ich lebe, also mit dem, was ich quasi verbrauche, habe ich so 5 bis 6 Tonnen pro Jahr. Ich bin aber klimapositiv, weil ich mein Geld in Dinge investiere, die quasi CO2 binden oder vermeiden, dass CO2 ausgestoßen wird.
Kannst du mal Beispiele nennen?
Also zum Beispiel, ich investiere in Solarenergie. Allein das sorgt schon mal dafür, dass wir mehr regenerative Energie haben. Damit wird ein bisschen CO2 eingespart. Und ich spende auch mit Atmosphäre. Und die sorgen dafür, dass CO2-Projekte umgesetzt werden.
Spielt es auch beim Einkaufen eine Rolle, dass du Lebensmittel aus der Region, Gemüse nach Jahreszeit kaufst?
Absolut. Also ich habe damit schon im Studium angefangen. Das ist jetzt auch 7, 8 Jahre her. Ich bin vegetarisch, ich kaufe lokal und regional, ich nutze, was geht, gebraucht und ich bin hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs. Vielleicht nicht zu dir, Eva. Vielleicht nicht zu dir, aber sonst mit dem Fahrrad.
Oh, Mist. Ich hatte ja gedacht, ich kann dir ein Stück entgegenkommen.
Ein ganz großes Aber bei der ganzen Klimadebatte. Yeah. Mittlerweile muss ich sagen, ich finde meinen eigenen Konsumverzicht nicht so wichtig wie die Wirkkraft, die ich irgendwie nach außen trage. Das heißt, ich engagiere mich politisch. Ich versuche, in meiner eigenen Arbeit das durchzusetzen. Und ich schaue natürlich, wie wähle ich, um dem Klimakollaps zu entgehen? Welche Partei ist wählbar?
Gut, das wollen wir jetzt nicht wissen, welche Partei das ist. Aber ich würde gerne mal den Bogen dann zur Promotion schlagen. Das heißt, es geht gar nicht um den eigenen Konsum, sondern eher darum, sich zu engagieren oder andere dazu zu bewegen, auch aktiv zu sein. Welchen Beitrag, wie würdest du das formulieren, erhoffst du dir dann von deinen Forschungsergebnissen? Wie kann beispielsweise ich was daraus lernen, um mein Verhalten zu ändern?
Also ich habe meine Forschungsprojekte so aufgebaut, dass ich in jedem Fall gewinne. Das also ist immer ein guter Plan, fand ich auch. Und ich habe 2 Schienen. Die erste Schiene ist immer das Inhaltliche. Das heißt, zum Beispiel bei meinem ersten Paper habe ich 30 Dinge gesammelt, die tatsächlich einen Einfluss auf den Klimawandel haben können. Und diese 30 Sachen können die Menschen machen. Das heißt, auch wenn ich schon die Studie durchführe und beim Gamification-Part, dem anderen, kommt nichts raus, habe ich trotzdem 200, 300 Leuten diese 30 Dinge mitgegeben und die haben mal versucht, das zu machen. Das heißt, ich habe schon gewonnen, auch wenn nichts rauskommt. Bei meinem Forschungspart ist es so, bei der Gamification, da versuche ich rauszufinden, warum motiviert das Leute eigentlich, diese Gamification? Warum spielen wir? Warum finden wir Spiele so gut? Und was kann ich mir quasi daraus picken und damit Aufgaben anders machen, die dann dazu führen, dass Leute diese Aufgaben auch machen? Ganz konkret, was jeder wahrscheinlich kennt, sind irgendwelche Punkte oder Fortschrittsbalken und vielleicht nicht nur Punkte auf Spieler werfen und dann sagen so mit der Karotte, die dem Spieler quasi vorhalten und dann sagen, ja, lauf mal, sondern ob es andere Wege gibt.
Also deine Ergebnisse oder deine Apps dienen jetzt nicht dazu, dass ich mich irgendwo beim Psychologen auf die Couch lege und sage, oh, Hilfe, Hilfe, und der kommt dann mit so einer App und macht mit mir eine Studie und dann bin ich schlauer, was Klimawandel betrifft, sondern es gibt dann auch die Möglichkeit, irgendwelche Apps zu spielen für Lieschen Müller und auf diesem Umwege dein Thema zu transportieren.
Genau, also geplant ist, dass ich diese Apps erstmal wissenschaftlich erforsche. Und sobald das durch ist, sobald ich weiß, was gut funktioniert und was nicht, plane ich die im größeren Stil zu veröffentlichen und Leute daran teilhaben zu lassen. Wenn du Leute kennst, die investieren möchten, nach der Promotion habe ich Zeit.
Ja, vielleicht, es hören ja jetzt auch ganz viele, die sich vielleicht dann auch daran erinnern, wenn sie dann selber zu Geld gekommen sind oder welches haben und nur darauf warten, dass du fertig bist. Wir haben es also gehört, Benlink Ostendorf wird groß rauskommen mit Apps, die einen Investor vielleicht brauchen. Auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal für deinen Besuch und wünsche dir gutes Gelingen. Und bei Fragen an Ben oder Anregungen für den Podcast oder für die Investition einfach eine E-Mail schreiben an podcast.km@h-brs.de. Ja, Ben, nochmal vielen Dank und dir sage ich jetzt schon mal Tschüss hier. Und beim nächsten Mal spreche ich dann im Podcast Abenteuerpromotion mit einer Doktorandin, die auch in den Wirtschaftswissenschaften promoviert. Das genaue Thema werde ich jetzt hier mal nicht verraten, aber jedenfalls hoffe ich, dass Sie an den Hörgeräten dann wieder dabei sind. Bis dahin verabschiede ich mich, Ihre und eure Eva Tritschler.
Ciao.